CD Wissen präsentiert große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 19. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de.
Lenin, 1870 bis 1924. Anfang 1917. Es gärt in St. Petersburg unter den frierenden, vom Hunger geplagten Arbeitern und Soldaten. Seit fast 3 Jahren führt das Zarenreich Krieg gegen die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Not des Volkes wird immer größer. Ende Februar kommt es zu einem Volksaufstand, dem sich auch die Soldaten in der russischen Hauptstadt anschließen. Eine Revolution beginnt. Der verhasste Zar Nikolaus II. Wird zur Abdankung gezwungen und die Aufständischen formieren sich in sozialistischen Arbeiter- und Soldatenräten. Die politische Macht übernimmt jedoch fürs Erste eine bürgerlich geprägte provisorische Regierung. Lenin, einen der führenden Köpfe der russischen Sozialisten, erreicht in Zürich die Nachricht vom Ende des Zarenreichs. Der 46-Jährige, der seit beinahe 20 Jahren nahezu ununterbrochen im Exil lebt, ist wie elektrisiert. Endlich ist sie da, die historische Chance, erstmals eine Diktatur des Proletariats zu installieren. Doch was machen die Genossen in der Heimat? Sie zaudern, anstatt entschlossen das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Für Lenin, den glühenden Berufsrevolutionär, steht fest, er muss sofort nach St. Petersburg. Nur er kann die sozialistische Revolution zum Erfolg führen. In einem alles andere als revolutionären Umfeld kommt Lenin als Wladimir Iljitsch Uljanow am 22. April 1870 in der Stadt Simbirsk an der Wolga zur Welt. Die Familie Uljanow ist wohlhabend und kultiviert. Vater Ilja Nikolajewitsch hat als Schulinspektor Karriere gemacht und Aufnahme in den Beamtenadel des Zarenreiches gefunden. Seine Frau Maria Alexandrowna, geborene Blank, stammt aus einer Wolga-deutschen Familie. Die Atmosphäre im Haus Uljanow ist liebevoll und warmherzig. Vater wie Mutter legen Wert auf Bildung, führen ihre 6 Kinder an Literatur und Musik heran. Wladimir entwickelt sich zu einem intellektuell wachen, körperlich starken jungen Mann, der sich schon als Schüler durch eine unbändige Wissbegier auszeichnet. Nach dem Abitur, das er als Jahrgangsbester ablegt, nimmt er an der Universität von Kasan das Studium der Rechtswissenschaften auf. Alles deutet darauf hin, dass aus diesem begabten Kopf ein hervorragender Jurist werden wird. Nichts jedoch darauf, dass hier ein Berufsrevolutionär heranwächst, der unter dem Namen Lenin die Welt verändern will. 1887 wird sein ältester Bruder Alexander verhaftet. Der Vorwurf: Teilnahme an einer Verschwörung zur Ermordung des Zaren. Alexander, inzwischen ein überzeugter Sozialrevolutionär, leugnet seine Beteiligung nicht und wird wenige Wochen später hingerichtet. Zu Hause in Simbirsk ist die Familie fassungslos. Keiner hatte von Alexanders revolutionärem Engagement gewusst. Die Familie muss nun mit dem Stigma leben, einen Staatsfeind hervorgebracht zu haben. Erst jetzt beginnen die übrigen Uljanow-Kinder, sich für die Sache der sozialrevolutionären Bewegung zu interessieren, für die ihr Bruder sein Leben gelassen hat. Mit 17 wird der Jurastudent Wladimir Iljitsch erstmals verhaftet, als er an einer verbotenen politischen Versammlung teilnimmt. Daraufhin muss er die Universität verlassen, setzt aber seine Studien im Privaten fort. Er wendet sich erstmals revolutionärer politischer Literatur zu. Das Kapital von Karl Marx verschlingt er regelrecht und bezeichnet sich fortan als Marxist. Nach mehreren vergeblichen Eingaben erhält er 1891 schließlich die Erlaubnis, sein Juraexamen an der Universität in St. Petersburg abzulegen. Die Prüfung besteht damit Auszeichnung. In der Folgezeit ist er einige Jahre als Anwalt tätig. Sein Hauptinteresse gilt aber längst der revolutionären Sache. In der russischen Metropole St. Petersburg schließt sich Wladimir Iljitsch Uljanow den führenden marxistischen Zirkeln an. Auf einer Westeuropareise lernt er 1895 die im Exil lebenden Köpfe des russischen Marxismus kennen, allen voran Georgi Plechanow. Zurück in Russland gelingt es ihm, die verschiedenen marxistischen Gruppierungen der Hauptstadt im Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse zu vereinen. Der Kampfbund nimmt sogleich seine Propagandaarbeit auf, um den Arbeitern die Grundlagen des Marxismus nahezubringen. Die zaristische Polizei sieht dem Treiben nicht lange zu und nimmt die Anführer in Haft. 15 Monate sitzt Wladimir im Gefängnis. Im Anschluss an die Haft muss er für weitere 3 Jahre nach Sibirien in die Verbannung. In dieser Zeit ist er aber keineswegs unglücklich und untätig. Er verbringt viel Zeit in der freien Natur und ist, abgesehen von der polizeilichen Meldepflicht, frei. Vor allem aber ist er nicht allein. Seine Freundin und Mitstreiterin Nadeschda Krupskaja teilt mit ihm die Verbannung. Im Jahr 1898 heiraten die beiden. Nadeschda wird ihm sein Leben lang nicht nur treue Gefährtin, sondern auch engste Mitarbeiterin sein. Heimlich kann Wladimir Iljitsch Uljanow Korrespondenz mit anderen marxistischen Führern pflegen und verfasst analytisch scharfe Werke, etwa über die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. An der Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die sich während seiner Zeit in Sibirien formiert, ist er jedoch nicht beteiligt. Die Verbannung nach Sibirien endet am 10. Februar 1900. Da es ihm weiter untersagt ist, sich in einer Großstadt niederzulassen, entschließt er sich, ins Exil zu gehen. Die nächsten 5 Jahre hält sich der junge Mann vor allem in Deutschland und der Schweiz auf. Dort nimmt er auch seinen politischen Decknamen Lenin an. In München wohnt er von 1900 bis 1903 als Dr. Jordan Jordanow. Hier gründet er zusammen mit anderen russischen Exilanten die Zeitung Iskra, zu Deutsch Der Funke. Das illegal verbreitete Blatt soll zum zentralen Sprachrohr der über ganz Russland sowie im westeuropäischen Exil verstreuten marxistischen Gruppen werden. In der Iskra veröffentlicht Lenin im Jahr 1902 auch den Aufsatz »Was tun«, in dem er erstmals die Grundzüge dessen entwirft, was man später als Leninismus bezeichnen wird. Eine Partei aus Berufsrevolutionären soll als Vorhut der Arbeiterklasse fungieren und das revolutionäre Bewusstsein von außen in die Arbeiterschaft hineintragen. Mit dieser Idee nimmt Lenin eine Gegenposition zur herrschenden Meinung ein, die besagt, dass der entfesselte Kapitalismus das Proletariat wie von selbst zu Revolution und Sozialismus treibt. Und die Rolle einer sozialrevolutionären Partei nur darin bestehen könne, diesen Kampf insbesondere auf einer internationalen Ebene zu koordinieren. Auf dem 2. Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands wirbt Lenin im Jahr 1903 für seine Ideen. »Gebt uns eine schlagkräftige Organisation von Berufsrevolutionären«, ruft er den Delegierten zu, »und wir werden in Russland den Umsturz schaffen.« Als sich für diesen ihm so wichtigen Punkt keine Mehrheit abzeichnet, betreibt Lenin die Spaltung der Partei. Die radikalen Bolschewiki stehen hinter ihm und der Auffassung, dass Arbeiter und Bauern unter der Führung einer zentralistischen Kaderpartei die Revolution selbst in die Hand nehmen müssen. Dem entgegen stehen die gemäßigten Menschewiki, die auf eine bürgerlich-demokratische Revolution in Russland setzen. Lenin präsentiert sich auf der politischen Bühne absolut kompromisslos. So wundert es nicht, dass es ihm auch in der Folge nicht gelingt, die russische Arbeiterpartei ganz hinter sich und seine Ziele zu bringen. Nach Jahren heftigster Auseinandersetzung wird es im Jahr 1912 zum endgültigen Bruch der russischen Arbeiterbewegung kommen. Im Jahr 1905, als das Zarenreich eine schmerzliche Niederlage im Krieg gegen Japan einstecken muss, ist der erhoffte Umsturz zum Greifen nahe. Lenin kehrt in die Heimat zurück, um die revolutionäre Stimmung weiter anzufachen. Ohne Erfolg. Mit erheblichen politischen Zugeständnissen gelingt es Zar Nikolaus II., die Lage zu entschärfen. Lenin bleibt nichts anderes übrig, als sich erneut ins Ausland abzusetzen. ...1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Die Staaten Europas machen mobil. Allenthalben unterstützen auch die sozialdemokratischen Parteien den Krieg als notwendige Verteidigung des Vaterlandes. Lenin ist entsetzt. In seinen Augen lassen sich die Arbeiter und ihre Parteifunktionäre vor den schmutzigen Karren eines kapitalistisch motivierten Krieges spannen. Der wahre Feind des Arbeiters ist doch nicht der Arbeiter im gegenüberliegenden Schützengraben, sondern der Kapitalist zu Hause. Und so fordert er, den Weltkrieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln, mit dem Ziel einer sozialistischen Revolution. Doch mit diesem Aufruf steht Lenin in der sozialistischen Bewegung allein da. Wer diesen Krieg nicht will, der will Frieden, aber keinen anderen Krieg. Enttäuscht setzt sich Lenin wieder an seinen Schreibtisch und verfasst das Buch »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus«. Er führt aus, dass der revolutionäre Funke überall zünden könne, auch im rückständigen Zarenreich, und von dort auf die anderen Länder überspringen werde. Die russische Revolution als Prolog zur sozialistischen Weltrevolution. In seinem Kopf ist alles reif für die historische Wende. Dass es schon in wenigen Monaten so weit sein wird, daran glaubt aber nicht einmal der zunehmend frustrierte Lenin selbst. Doch als das zaristische Regime Anfang 1917 von den aufständischen Arbeitern und Soldaten hinweggefegt wird, ist Lenins Stunde gekommen. Innerhalb kürzester Zeit schwingt er sich zur zentralen Figur der Revolution auf. Pikanterweise ist ihm das kaiserliche Deutschland, das ansonsten ja nicht gerade als Förderer der revolutionären Sache in Erscheinung tritt, behilflich. Die Regierung gestattet Lenin und anderen prominenten Kommunisten, in einem versiegelten D-Zug von der Schweiz über deutsches Territorium nach Skandinavien zu reisen. Von dort geht es weiter nach Russland. Das Kalkül der Deutschen ist einfach. Sie wollen den Kriegsgegner Russland weiter destabilisieren. Am 16. April, einen Monat nach der Abdankung des Zaren, trifft Lenin in St. Petersburg ein, das seit Ausbruch des Krieges den russischen Namen Petrograd trägt. Der Theoretiker erweist sich nun als ein Meister der revolutionären Tat, als Mann, der einen unbeugsamen Machtwillen mit einem außergewöhnlichen Sinn für die richtige Taktik vereint. Schon am Tag nach seiner Ankunft trifft er genau die Stimmung im Volk, als er Frieden, Land und Brot fordert und die sofortige bedingungslose Beendigung des Krieges sowie eine umfassende Bodenreform in Aussicht stellt. Den Weg zur Machtübernahme hat Lenin bereits klar vor Augen. Unmittelbar nach der Februarrevolution hatten sich im ganzen Land Arbeiter- und Soldatenräte, die Sowjets, gebildet, in denen aber die gemäßigten Sozialisten die Mehrheit besitzen. Diese Sowjets haben ihre Macht an die provisorische Regierung abgegeben. Was wäre, wenn es gelänge, die Sowjets zu radikalisieren? Was wäre, wenn die Sowjets sich die Macht von Alexander Fjodorowitsch Kerensky und seiner provisorischen Regierung einfach wieder zurückholten? Ja, dann wäre der Weg frei für die Diktatur des Proletariats. Und so lautet Lenins Wahlspruch in jenen Tagen: Alle Macht den Sowjets. Im Juli wird Lenin ein letztes Mal in den Untergrund gezwungen, von wo aus er unter hohem Risiko unermüdlich die Revolution vorbereitet. Im Oktober sieht er den richtigen Zeitpunkt gekommen. Denn da tritt der zweite allrussische Sowjetkongress zusammen und den gilt es vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Geschichte wird uns nicht verzeihen, wenn wir jetzt nicht die Macht ergreifen, versucht er seinen zaudernden Parteigenossen begreiflich zu machen. Nach 10-stündiger hitziger Debatte hat sich Lenin schließlich durchgesetzt. Als Tag des Umsturzes wird der 7. November 1917 festgelegt, beziehungsweise der 25. Oktober nach dem damals noch gültigen julianischen Kalender, daher auch der Name Oktoberrevolution. Die Machtübernahme durch Lenin und seine Bolschewiki ist eine weitgehend unblutige Angelegenheit. Bewaffnete Milizen besetzen die wichtigsten Punkte der Metropole Petrograd. Die Regierung Kerensky ergibt sich am Abend ohne viel Widerstand. Als der Sowjetkongress am nächsten Tag zusammentritt, ist die Stimmung zugunsten der siegreichen Bolschewiki umgeschlagen. Lenin wird mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der neuen Regierung gewählt. In der Stunde des Triumphes bekennt der 47-Jährige, der Übergang von der Illegalität zur Macht ist so schroff, es schwindelt einem. Anfang 1918 schließt Lenin mit den Mittelmächten Deutschland und Österreich-Ungarn einen Separatfrieden, der Russland große Zugeständnisse abverlangt. Im Innern tobt da schon ein Bürgerkrieg, in dem die von Trotzki geführte Rote Armee die zaristischen, die weißen Truppen erst 1920 endgültig schlagen kann. Dank seiner Autorität hält Lenin derweil die widerstrebenden Kräfte in der Partei zusammen, betreibt den Aufbau eines sozialistischen Parteiapparats und die Einführung einer sozialistischen Wirtschaftsordnung. Dabei geht er alles andere als dogmatisch vor, sondern legt eine große Flexibilität an den Tag. Als nach der sozialistischen Bodenreform die Versorgungslage zusammenzubrechen droht, verkündet Lenin im Februar 1921 die neue ökonomische Politik, eine teilweise Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Strukturen. Jegliche Opposition allerdings lässt Lenin mit aller Härte bekämpfen. Zuerst außerhalb, dann auch innerhalb der eigenen Partei. Es kommt zu groß angelegten Säuberungen und Schauprozessen, die meist in der Todesstrafe münden. Mit diesem unbarmherzigen Vorgehen gegen alle Andersdenkenden, auch innerhalb der kommunistischen Partei, macht Lenin ungewollt den Weg frei für den Aufstieg und die spätere Machtübernahme Josef Stalins, der seit seiner Bestellung zum Generalsekretär seine Machtposition geschickt ausbaut. Nach der siegreichen Oktoberrevolution hatte Lenin gehofft, dass es auch in den anderen Ländern Europas zu proletarischen Revolutionen kommen und seine Vision einer sozialistischen Weltrepublik Gestalt annehmen würde. Doch er muss einsehen, dass die Realität eine andere ist. Das nachrevolutionäre Russland ist isoliert. Lenin treibt daraufhin Anfang der 20er Jahre die Staatsgründung des neuen Russlands voran. Mit Rücksicht auf die zahlreichen Nationalitäten im Russischen Reich strebt er eine föderative Union von autonomen Sowjetrepubliken an, während Stalin, einer seiner großen Widersacher, für die größtmögliche Zentralisierung eintritt. Mitten in diesem Streit erleidet Lenin im Mai 1922 einen Schlaganfall. Er kann sich zwar für kurze Zeit erholen und sicherstellen, dass die Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der UdSSR, in seinem Sinne erfolgt, doch nach einem weiteren Schlaganfall im Dezember ist er halbseitig gelähmt. Gefesselt an Bett und Rollstuhl kann Lenin seine Führungsrolle in Regierung und Partei nicht mehr ausfüllen. Was ihm bleibt, ist die Kraft seiner Worte, mit der er sein Leben lang Wichtiges zu bewegen vermochte. Zwischen dem 23. Dezember und dem 4. Januar diktiert er seiner Sekretärin in den Block, was heute als sein politisches Testament bezeichnet wird. Darin warnt er vor dem wachsenden Einfluss Stalins auf die Partei, kritisiert den ausufernden Bürokratismus und die Macht der Apparate. Als ihm ein weiterer Schlaganfall im März 1923 auch noch die Sprache raubt, ist der einstige Revolutionär ein hilfloser Gefangener seines Körpers. Nach dem nächsten Schlaganfall stirbt Lenin am 21. Januar 1924. Er wird sogleich in den Kreml gebracht, sein Leichnam einbalsamiert. Die Verehrung des Volkes für Lenin macht sich sein Nachfolger Stalin gezielt zunutze. Um sich als Wahrer seines Vermächtnisses zu inszenieren, entfacht er einen gewaltigen Personenkult um Lenin, dem zu Lebzeiten nichts mehr zuwider war als die Verherrlichung der eigenen Person. Lenins politische Wirkung ist gewaltig. Er beschert nicht nur Russland die tiefgreifendsten Veränderungen seit Peter dem Großen, sondern zählt auch zu den raren politischen Visionären und Führern, die der Weltgeschichte wirklich eine neue Richtung geben konnten. Ihm ist es gelungen, die Theorie des Marxismus um die praktische Anleitung zur Revolution, den Leninismus, zu ergänzen. Die Oktoberrevolution war, wie von ihm erhofft, der Prolog für den Siegeszug des Sozialismus in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Inzwischen wissen wir, dass dieser Sieg nicht von Dauer war. An Lenins einbalsamiertem Leichnam ziehen jedoch auch heute noch, mehr als 80 Jahre nach seinem Tod, viele Menschen vorüber, die in langen Schlangen gewartet haben, um einen Blick auf den Gründer der Sowjetunion zu werfen. Sie sehen in dem gläsernen Sarg, der in einem eigens aufgerichteten Mausoleum an der Kremlmauer aufgestellt ist, in die Gesichtszüge eines 53 Jahre alten Mannes, dessen Leben ein allzu frühes Ende gefunden hat.